Wollen wir uns ja wieder mit einem Gleichnis beschäftigen. Und das Gleichnis, wir haben es ja gerade schon gehört, ist von diesen 10 Jungfrauen. Ist ein Gleichnis, von dem Jesus redet, wo er wieder sagt, na, es geht um das Himmelreich, also um Basileia, Ton, Uranon. Und das ist eine Bezeichnung im Gegensatz auch zu der also Königreich des Himmels, zu Gottes Königreich, wo aber beides miteinander dann auch vorkommt. Also darum soll es gehen. Und behandelt wird es von Jesus eben in dieser Geschichte von diesen 10 Jungfrauen. Eine sehr eindrückliche Geschichte im Mittelalter, eine der beliebtesten Geschichten. Und es handelt eben von der Wiederkunft Christi. Und die Wiederkunft Christi wird hier eben in diesem Gleichnis beschrieben mit einer Hochzeit, mit einem Hochzeitsmahl. Also das ist das Eigentliche, worum es geht. Es geht um eine Hochzeit. Und dazu sind unterschiedliche Menschen dann auch eingeladen und bereiten sich darauf vor. Und dieses Gleichnis hat ja etwas mit Erwartungen zu tun. Denn so ist diese Geschichte ja aufgebaut, diese 10 Jungfrauen, die erwarten ja, dass der Bräutigam kommt und bereiten sich darauf vor. Und wer etwas erwartet, der erlebt sehr schnell, naja, er muss warten. Also wenn ich auf die Ankunft eines Besuchs warte, wenn ich den erwarte, dann kann ich das ja nicht irgendwie beschleunigen indem ich irgendwie was weiß ich was mache, sondern ich muss warten, bis der Besuch da ist. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich kann nicht irgendetwas dazu tun. Ich kann mich selber vorbereiten auf den Besuch und dann zu Hause ein bisschen aufräumen und. Aber selber eben diese Wartezeit verkürzen, das geht nicht. Und das ist eben auch das, was uns in diesem Gleichnis hier begegnet, eben von dieser Königsherrschaft im Himmelreich, von diesem Hochzeitsmahl, dass Jesus dort sagt, das, was auf euch zukommt, daran könnt ihr nichts zutun. Also ihr könnt jetzt nicht hingehen und sagen, okay, wir tun jetzt dies oder jenes, sondern ihr müsst warten, ihr müsst es erwarten. Auf der einen Seite kann man ja sagen, na, das ist ja vielleicht ein bisschen blöd, wenn man selber nichts dazu tun kann. Auf der anderen Seite, und das ist die frohe Botschaft auch dieser Geschichte, müssen wir nichts zutun. Das, was kommt, das, was wir erwarten, ist etwas, was auf uns zukommt. Wir können es nicht verhindern, wir können es nicht beschleunigen, es kommt auf uns zu. Der Herr Jesus kommt wieder, so sagt es die Bibel, wann, wir wissen es nicht, es liegt ganz in Gottes Hand, wir müssen darauf warten. Und diese Erwartung ist natürlich verbunden mit einer Hoffnung. Und um das auch besser zu verstehen und im Blick zu haben, muss man sich mit dem beschäftigen, was eigentlich das ist, worauf wir im Christentum warten. Und wir hatten das am Donnerstag auch in der Bibelstunde. Das, was wir erwarten, ist etwas, was vom Anfang an schon da ist und angelegt ist. Ich habe das ja schon öfters erwähnt, habe es am Donnerstag in der Bibelstunde nochmal gesagt, nehmt euch einen Stift und streicht dann in eurer Bibel ganz am Anfang das durch, wenn da steht, am Anfang schuf Gott. Denn das ist Quatsch. Das steht ja auch nicht. Johannes wusste es schon besser, da habt ihr es vielleicht dann auch schon mal gelesen, wenn er dann schreibt, im Anfang schuf Gott. Also das, was am Anfang der Schöpfung geschieht, ist von der Beschreibung der Bibel eben nicht das, was irgendwie am Startpunkt geschehen ist. Also ich kann ja sagen, am Anfang meiner Arbeit habe ich das gemacht und 5 Minuten später ist dieser Anfang ja schon vorbei. Also dann ist der Anfang allein eine zeitliche Beschreibung, aber das ist überhaupt nicht das, was da steht und was das meint. Was da steht und was das meint, ist, im Anfang schuf Gott. Und wenn ich darüber spreche, eben über dieses im Anfang, dann entdecke ich und dann merke ich, naja, da ist etwas und da liegt etwas in diesem Anfang drin. Und Anfang ist etwas anderes als Beginn. Weil Anfang vom Begriff her ist eben auch das, was ich auffangen muss, was mir zugeworfen wird. Also etwas anderes als das, was ich eben selber beginne. Und dieser Anfang, der liegt im Verborgen in dem, was ursprünglich schon da war. Und darin liegt noch viel mehr verborgen, nämlich auch das Ziel des Menschen. Und wenn wir vom Beginn reden würden, dann würden wir eben auch sagen, naja, am Anfang war das und am Ende ist halt das und das. Hiermit beginnen wir und dann an dem Punkt hört alles wieder auf. Das ist aber auch nicht das, was die Bibel ja unter dieser Hoffnung auf Zukunft versteht, sondern dort, wo etwas anfängt, wo etwas im Anfang ist, dann kommt es nicht irgendwann zu Ende, weil es ja eben nicht diese zeitliche Beschreibung ist, sondern da wird es am Ende vollendet. Und das ist das, worum es in dieser Hoffnung auch geht, oder bei dieser Hoffnung auch geht, dass Schöpfung vollendet wird. Im Anfang liegt schon darin alles verborgen, aber im Ende wird es vollendet. Und diese Geschichte, die wir vorhin gelesen haben, die behandelt genau auch diese Vollendung und wie man sich dann auch darauf vorbereitet, wie man damit umgeht und wie man damit lebt. Man könnte, und das ist auch das Tröstliche in dieser Geschichte, man könnte das auch irgendwie so ein bisschen vergleichen mit einem Krimi. Also es gibt ja unterschiedliche Weisen, wie man ein Krimi dann auch schreiben kann oder auch filmen kann. Also die meisten Varianten ist so, es wird irgendjemand umgebracht und am Ende kriegt man raus, wer es denn war. Und die ganze Zeit fiebert man mit und das ist so das Abenteuer und die Spannung, fiebert man mit, wer am Ende denn der Täter war. Weil man weiß es ja nicht. Diese Geschichte hier von den 10 Jungfrauen ist eben ganz anders aufgebaut. Und das gibt es manchmal eben auch in diesen Geschichten, in so einem Krimi. Da weiß man nach ein paar Minuten eben schon, wer der Mörder ist. Und dann könnte man ja eigentlich sagen, okay, ist klar, ich schalte ab und das war's. Die Kunst dabei ist ja dann, die Geschichte so zu erzählen, dass man dranbleibt. Und die Frage, die dann kommt, ist eben nicht, wer war's, wie geht es aus, sondern wie sieht dieser Weg aus, um ans Ziel zu kommen? Weil das Ziel kennt man ja schon, man weiß ja, wie der Mörder ist. Man fragt sich nur, wie wird das wohl der Kommissar machen, und dass er auf die richtige Spur kommt. Und kommt er überhaupt drauf? Wir wissen dann, wer der Mörder war, aber vielleicht kriegt er es ja nie aus. Also die Spannung ist eben hier eine andere. Die bei der ersten Weise, Geschichte zu erzählen, eben, dass ich nicht sage, wer der Mörder ist, besteht die Spannung darin, dass ich am Ende eben herausbekomme, wer es war und wie das Ziel dann eben auch dann aussieht. Bei dieser zweiten Geschichte liegt die Spannung eben darin, dass man zuschauen kann, ja, wie entwickelt sich das denn dahin, dass am Ende das Ziel auch erreicht wird. Und das ist das, was uns, oder diese zweite Erzählweise ist die Erzählweise, die Jesus hier benutzt bei den 10 Jungfrauen, weil das Ziel ist klar. Jesus redet von dieser Hochzeit, die gefeiert wird und wo man eingeladen ist. Und das Ziel ist klar. Die entscheidende Frage ist nur eine Frage des Weges. Wie komme ich hin zu diesem Ziel? Und wie erreiche ich das Ziel? Aber das Ziel selber ist nicht und bleibt auch nicht im Dunkeln. Und dann erzählt Jesus eben diese Geschichte von einer Hochzeitsfeier. Die Jungfrauen machen sich bereit, 10 Jungfrauen, um dem Bräutigam entgegenzugehen. Jetzt könnte man das historisch ein bisschen einordnen, wie das damals war, dass die Frau eben das Haus des Vaters verlassen musste, um am Ende im Haus des Mannes anzukommen. Das ist so diese Bewegung, aber eine Frage ist erstmal, ein Bräutigam, 10 Jungfrauen? Was ist das denn? Sind ja Sitten hier, man könnte ja die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also man merkt gleich, wenn man diese Geschichte einfach so wortwörtlich auslegt, da kommt man häufiger auch auf dem Acker. Also hier ist so der erste Acker, der eben betreten wird. Also merkt man, naja, irgendwie muss man diese Geschichte noch mal auch ein bisschen anders verstehen. Aber so erzählt Jesus die Geschichte. Die Jungfrauen wissen Bescheid, der Bräutigam kommt und gehen ihm entgegen. Und dann erzählt Jesus das so, und Bernhard, das ist das Tröstliche, nicht nur für dich, sondern für uns alle. Wir alle schlafen ein. müde werden auf dem Weg ist das Normalste auf der Welt. Auch hier in dieser Geschichte, alle schlafen sie ein, weil das Warten eben natürlich auch manchmal ermüdend ist. Und von daher ist das gar nicht das Problem, dass sie einschlafen. Das Problem ist, als auf einmal in der Mitte der Nacht, also bevor der neue Morgen beginnt, eben ausgerufen wird, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt. Und die 10 werden dann wach und stehen auf und machen sich auf den Weg. Und dann, das ist ja auch gleich am Anfang schon klar, es wird gesagt, da gibt es törichte und kluge Jungfrauen. Und die törichten Jungfrauen merken auf einmal, sie haben sich auf den Weg nicht vorbereitet, nicht ordentlich vorbereitet. Und sie haben eben auf einmal kein Öl mehr in ihren Lampen und haben ein Problem. Und dann fragen sie eben die anderen, gebt uns doch was ab, damit wir auch. Und die sagen, nee, geht nicht, für uns beide reicht das nicht. Und geht zum Händler und kauft euch etwas. Also, wenn man sich die Geschichte so anhört, kann man erstmal davon Unterschiedliches lernen. Das erste ist, das Öl und die Lampen oder die Lampen mit Öl gefüllt ist das Zeichen für die Bereitschaft. Ist das Zeichen dafür, dass man auf das Ziel des Lebens hin ausgerichtet ist. Die Geschichte von dem Öl und mit den Lampen und mit dem Öl ist eben so eine Geschichte, die deutlich macht, es gibt Menschen in dieser Welt, die vom Ziel her leben. Und das ist auch erstmal eine Frage, um die es dann in dieser Geschichte geht. Was ist das für ein Ziel, was ich habe und auf das ich zugehe? Habe ich das noch im Blick oder habe ich das aus dem Blick verloren? Die Lampen mit dem Öl machen erstmal auch deutlich, ich habe ein Ziel vor Augen. Und in dieser Geschichte ist das natürlich die Hochzeit, das Hochzeitsmahl, die Hochzeitsfeier im Königreich der Himmel. Und das Zweite, was man dann merkt oder lernt in dieser Geschichte, ist, dass das Öl sich verzehren kann. Es kann aufgebraucht werden. Also, wer jetzt darunter versteht, unter Christsein versteht, naja, ich habe ja einmal die Hand gehoben und hier erzählt Jesus eine Geschichte, wo er sagt, naja, das Öl, was dir das Licht gibt, kann aufgebraucht werden. Es verzehrt sich. Auch das ist vollkommen normal. Die 5 törichten Jungfrauen werden ja nicht hingestellt, also ein bisschen trottelig, die ihr Öl verschüttet haben oder die durch ihr Lebenswandel dann irgendwie das Öl wieder zum Vertrocknen gebracht haben. Nein, dass das Öl sich verzehrt, ist auch vollkommen normal. Und das ist eben auch etwas, was man von dieser Geschichte dann auch lernen kann. Und das ist etwas, was wir ja auch kennen aus dem alltäglichen Leben. Die verheiratet sind oder die in eine feste Beziehung eingegangen sind, die haben ja auch einen Tag gehabt in ihrem Leben, wo sie gefragt haben, willst du mit mir gehen? Und wenn es gut läuft, ist ein Ja gekommen. Oder man stand vor dem Standesbeamten und hat gefragt und wurde gefragt, willst du? Und man hat mit Ja geantwortet. Und dann ist die Ehe ja geschlossen. Darauf kann man sich ja immer wieder auch berufen. Aber ich sag mal, Menschen, die sich in Beziehungen auch so ein bisschen auskennen, die wissen, eigentlich muss eine Ehe jeden Tag aufs Neue geschlossen werden. Man kann sich nicht darauf berufen und sagen, naja, damals habe ich mal ein Ja gesagt und dieses Ja hält, sondern die Liebe vertrocknet. Wenn sie nicht jeden Tag wieder neu auch gewagt wird und gelebt wird. Dann hilft es nicht, dass ich ein Papier in der Hand habe und sage, hier steht doch drauf, ich bin verheiratet. Nein, dann geht die Liebe aus und dann geht das Licht der Liebe aus in unserem Leben. Und jeder von uns, denke ich, kann das nachvollziehen und hat es auch selber vielleicht auch schon erlebt, dass trotz bester Absichten und einem wirklichen Ja, vielleicht auf dem Zettel willst du mit mir gehen, so mit einem dicken, eddigen Ja drauf geschrieben hat und er gehalten hat es nicht. Warum? Wie gesagt, die Ehe muss eigentlich jeden Tag neu dann auch geschlossen werden. Und deswegen ist das so das Zweite, was man hier lernen kann, dass das Öl verbraucht wird auf dem Weg. Und dann das Dritte, was wir dann lernen, in der Nacht, als dann der Bräutigam kommt, dann gehen die törichten Jungfrauen zu den klugen Jungfrauen und sagen, gib mir doch etwas von deinem Öl, denn ich habe kein Öl. Und wenn man dann eben sich den anschaut, der diese Geschichte erzählt hat, also Jesus, was hätte man normalerweise erwartet? Wenn du zwei Mäntel hast, teile sie. Wenn du um eine Meile genötigt wirst, geh zwei. Gebt. Und eigentlich müsste Jesus ja das dann auch vielleicht so als Vorbild für christlichen Lebensstil und Liebe zum Menschen dann auch nehmen und sagen, ja, und teilt das Öl auf, damit alle was davon haben. Aber in dieser Geschichte wird sehr schnell deutlich, das Öl lässt sich nicht teilen. Wird dann beschrieben, na, dann reicht es nicht für alle. Also das Öl, was ich habe, kann ich nicht einfach jemand anders geben. Erstmal interessant, das auch zu hören aus dem Munde des Mannes, der ja eigentlich immer dazu aufgerufen hat, zu teilen. Und das, was wir dann als nächstes lernen, als viertes ist, dass Jesus dann in dieser Geschichte erzählt oder die Jungfrauen dann sagen lässt, geht doch hin zum Kaufmann und kauft euch Öl. Also dieses Öl kann man wieder kaufen, kann man erwerben. Und da steht es eben hier von diesem Händler, dieses Öl kann man wieder neu erwerben. Und dann machen sich die törichten Jungfrauen schnell auf den Weg und bekommen auch ihr Öl, aber als sie dann wieder ankommen, ist die Tür verschlossen. Also eine schon auch harte Geschichte, aber eben eine Geschichte, mit der Jesus beschreibt, wie das denn ist mit dem Himmelreich. Und die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie ist das mit diesem Öl und wie kann ich dieses Öl erwerben? Es hat in der Geschichte der Kirche, ich hatte ja vorhin erwähnt, die im Mittelalter war es eigentlich das liebste Gleichnis der Menschen. Man kann diese Geschichte ja ganz unterschiedlich auslegen. Wir hatten andere Gleichnisse, die waren vollkommen klar in sich und da musste man überhaupt nicht weiter drüber nachdenken. Aber hier merkt man, naja, schon ein bisschen schwierig, ein Bräutigam mit 10 Jungfrauen, was soll das? Öl, was nicht geteilt werden kann bei dem Mann, der erzählt, geht hin und teilt, was ihr habt, auch schwierig. Also schwierig, diese Geschichte. Und im Mittelalter war eine der beliebten Auslegungen, dass man gesagt hat, das Öl, das kannst du kaufen durch deine guten Taten. Also wenn du eben dies, das und jenes tust, was gut ist, dann wirst du Öl in deiner Lampe ansammeln und dann hast du davon genug, wenn der Bräutigam kommt. Ja, so kann man mit dieser Geschichte umgehen. Aber das würde dann ja sehr schnell auch dazu, oder da würde der Bibelleser auch sehr schnell merken, na, das passt doch nicht so richtig. Das ist doch eigentlich eine verkappte Werkgerechtigkeit. Wenn das Öl in der Lampe das ist, was ich erwerben kann durch meine Leistung, was ich dann kaufen kann, dann ist diese Gerechtigkeit doch eine Werkgerechtigkeit. Also deswegen diese Geschichte mit den guten Werken, man muss ein bisschen aufpassen. Der alte Kirchenvater Augustin, auch schon etwas länger nicht mehr unter uns, der hat sich auch mit dieser Geschichte beschäftigt und er hat gesagt, naja, die 5 Jungfrauen, das sind die 5 Sinne, die wir haben. Und die klugen Jungfrauen bedeutet, das ist die gute Weise, die kluge Weise mit den Sinnen umzugehen. Und die törichten Jungfrauen, das ist das Zeichen für die, die töricht mit ihren Sinnen umgehen. Ja, kommt man auch ein bisschen auf den Acker, aber der Ansatz, finde ich, ist schon nicht so schlecht. Die Frage ist, auf der einen Seite, eben, was ist dieses Öl? Und das andere, eben, wo bekomme ich es her? Was ist dieses Öl? Für Jesus, und er erzählt das ja so in seiner Geschichte, ist das Öl das, was eben Ausdruck, ich hatte es ja auch am Anfang schon gesagt, für die Bereitschaft ist, für die Ausrichtung des Menschen hin auf das Ziel seines Lebens. Von daher ist es auch wichtig, sich über das Ziel Gedanken zu machen. Wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, wie sollen wir uns dann auf das Ziel hin ausrichten? Wenn wir nur Menschen des Weges sind, die am Ende sagen, eigentlich ist es egal, wohin die Reise geht, dann wie soll man dann sich auf das Ziel hin ausrichten? Das Öl ist zuallererst der Ausdruck dafür, dass in unseren, ich sag mal, Lampen des Glaubens die Ausrichtung auf die Vollendung unseres Lebens dann auch im Hier und Jetzt und an jedem Tag gegenwärtig bleibt. Und wie kann man das verlieren? Also hier geht es nicht um die Entscheidung, dass man sagt, Herr, ich nehme das auch für mich in Anspruch. Das ist eine andere Frage. Wie gelingt das? Und wie komme ich an dieses Öl dran? Ich glaube eben nicht, dass es darum geht, eben gute Werke zu tun und dann sammle ich diesen Krug an, sondern es geschieht anders. Und es ist machbar. An dieser Stelle ist es machbar. Wir können nicht das Ziel irgendwie durch unser Sehnen schneller heranholen. Wir können nicht durch unsere Erwartungen und dass wir da dann irgendwie alles Mögliche machen, dann die Wartezeit verkürzen. Das können wir nicht. Aber das Öl in unseren Lampen, dass es da ist und dass die Lampe am Brennen bleibt, dazu können wir etwas zutun. Weil das ist das, was Jesus in der Geschichte sagt. Die Klugen sagen zu den Törichten, geht und kauft euch. Und die Frage ist, wie das geschieht. Und ich glaube, Augustinus ist da oder war da auch schon auf einem ganz guten Weg. Der erste Punkt, wie ich das Öl in meinen Lampen immer und immer wieder erneuern kann, durch Bibellesen. Weil im Bibellesen werde ich mit hineingenommen in die Geschichte Gottes mit seinem Menschen vom Ursprung, vom im Anfang an bis zur Vollendung hin. Das ist nicht etwas, was ich in der Natur ablesen kann. In der Natur kann ich die Größe Gottes entdecken. Aber Ursprung und Ziel im Anfang und Vollendung, das entdecke ich in der Natur nicht. Und wer sich etwas über das Ziel des Menschen dann sagen lassen will, der muss, also über dieses Ziel, was von Gott her gesetzt ist, wer sich darüber etwas sagen lassen will, muss in die Bibel gucken. Und es gelingt dir auch nicht, wenn du sagst, naja, ich habe ja einmal Ja gesagt, wie damals beim Standesamt und dann reicht's. Nein, wir werden so viel auch, und das ist damals ja wie heute, wir werden so viel geprägt von unterschiedlichen Eindrücken, dass man das Ziel auch sehr schnell aus den Augen verlieren kann. Dann ist das eigene Häuschen, das geputzte Auto wichtiger als die Vollendung des Lebens. Und diese Frage muss man sich ja stellen in seinem Leben. Worum geht's? Was ist dein Ziel? Und wer Bibel liest, der wird entdecken, wie Menschen auf unterschiedliche Weise sich über diesen Weg Gedanken gemacht haben. Das Ziel ist klar, der Krimi ist schon vom Ergebnis her, vom Ziel her klar, wir wissen, wie es ausgeht. Aber es geht um diesen Weg, den wir gehen. Und da ist eben die Frage, wer soll das bestimmen, was ich denke auf dem Weg, wie ich diesen Weg gehe? Wo hole ich mir Anleitung? Und da ist es auch, hat sich in der Kirchengeschichte auch so gezeigt, sehr klar, wer die Bibel zur Seite legt und sich nur auf seinen eigenen Geist und den Heiligen Geist, den er meint, in sich zu tragen, verlässt, der kommt auf einmal auf Ideen, die so abscheulich sind, wie zum Beispiel Kreuzzüge und wir könnten in der Christenheit viele Geschichten aufzählen. Und natürlich kann ich mir auch eine Geschichte aus der Bibel rausnehmen und damit mein Verhalten begründen. Das geht auch, das ist ja das Schöne an der Bibel. Jeder findet das, was ihm gut tut. Aber wenn die Bibel, wenn dieses Wort Richtschnur sein soll, dann muss ich mich damit beschäftigen, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, dann muss ich auch horchen, wie war das eigentlich im Alten Testament, wie ist das im Neuen Testament, wie war das zu den Zeit der Königen, als das Volk Israel eben das Volk Gottes war und wie ist das im Neuen Testament, als das Volk Israel Volk Gottes war und das neue Volk hinzugekommen ist. Wenn du nicht willst, dass deine Lampe erlischt, kann ich dir nur raten, lies die Bibel. Und das Zweite, worum es dann geht, also um dieses Öl zu bekommen, ist zu beten. Weil hier kommt dann der Unterschied. Es gibt viele Menschen, die die Bibel lesen. Und viele Menschen, die sagen, ein großartiges Buch, andere finden es furchtbar. Und es gibt viele Menschen, die die Bibel lesen. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ja, jetzt weiß ich aber, dass es einen Gott gibt. Super. Das kann ja auch mein Bekenntnis sein. Ich weiß, dass es einen Gott gibt. Aber im Gebet machst du etwas deutlich, nämlich, dass dieser Gott, den es gibt, dein Herr ist, der in deinem Leben etwas zu sagen hat. Ich kann das ja sagen und ich weiß, das ist ein Bundespräsidenten, das ist ein Bundeskanzler und das weiß ich alles. Und dann drehe ich mich um und sage, aber was die erzählen, ist mir vollkommen egal, was ich gut verstehe. Aber ich kann auch so mit Gott umgehen. Dass ich sage, ich weiß, dass da ein Gott ist. Irgendwie entdecke ich das, wenn ich in die Welt hineinblicke und ja, auch wenn ich mir das biblische Zeugnis angucke. Ja, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Aber für mich? Egal. Wie soll mir von ihm reinreden lassen, wie ich mit meinem Geld umgehe? Ich soll mir von ihm reinreden lassen, wie ich mit meinem Nachbarn umgehe? Ich soll mich von ihm rein... Geht's noch? Ich bin doch mein Herr. Ja, und ich habe eine kleine Anbetungsecke eingeräumt, wo ich sage, lieber Gott, dich gibt's auch. Ich komme vielleicht sogar manchmal vorbei und mache einen Diener, weil du hast es irgendwie, aber reinreden lassen von dir. Na, wir sagen das so nicht, weil, naja, so mutig sind wir nicht. Ein Hoch auf Feuerbach und Nietzsche, die sich das getraut haben. Aber in der Konsequenz ist ja die Frage, ob wir anders sind. Und man muss sich nicht wundern, dass das Licht dann irgendwann erlischt, wenn man kein Öl mehr in der Lampe hat. Wenn man bekennt, ja, da ist ein Gott, aber mit mir hat das am Ende nichts zu tun. Für mich hat das am Ende keine Bedeutung. Also der zweite Schritt ist, oder der zweite Weg ist das Gebet. Einen dritten Weg gibt es, um die Lampen wieder mit Öl füllen zu lassen. Und das ist der Gang zum Gottesdienst. Wir wissen aus der Soziologie, aus der Psychologie, der Mensch ist in seinem Gewordensein immer jemand, der, sag mal, sich entwickelt und entsteht aus der Gemeinschaft, aus der er kommt. Martin Buber hat das ja so wunderbar beschrieben und hat gesagt, das Ich wird nur am Du zum Ich. Also der Mensch entwickelt sich nicht irgendwo in einer Höhle für sich alleine, sondern er kommt immer aus Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, aus der er kommt, ist eine Gemeinschaft, die ihn dann auch ausmachen und prägen wird. Und natürlich ist alles auch irgendwie schön und gut. Kann man zum Fußball gehen, zur Union, großartig. Aber die Frage ist, was ist wichtiger, wenn Union spielt und Gottesdienst ist? Frage muss man sich ja stellen. Man kann ja sagen, ist ja irgendwie, naja, komm, der liebe Gott, der wird ja schon ein Auge zudrücken. Ja, also da kommt auch kein Blitz vom Himmel. Aber unser Ich und die Entwicklung in unserem Glauben hat etwas mit den Geschwistern zu tun, mit denen wir das Leben teilen oder nicht. Deswegen sind wir eingeladen, im Gottesdienst miteinander Gottesdienst zu feiern und aneinander dann zu wachsen und herausgefordert zu werden, sich zu ergänzen und zu erleben, was das denn heißt, dass das Reich Gottes schon angebrochen ist inmitten dieser Welt. Weil das erlebt man zu Hause vom Fernseher nicht. Das erlebt man irgendwo im Fußballstadion nicht. Hier an diesem Ort dürfen wir die Erfahrung machen, dass das Reich Gottes angefangen hat und unter uns ist. Und das, worauf wir warten, etwas ist, was schon im Hier und Jetzt dann auch Gestalt gewinnt. Und darum, wenn du irgendwie das Gefühl hast, naja, deine Lampe ist ein bisschen flackerig, geh zum Gottesdienst. Feier mit den Geschwistern Gottesdienst, zusammen hier an diesem Ort. Und der vierte Punkt, wie man diese Lampe, also wie man dieses Öl erwerben. Man muss immer aufpassen bei diesem Wort erwerben. Aber wie man die Lampe wieder mit diesem Öl füllen kann, ist durch Hingabe. Die kleine Theresie von Lisieux hat ja das so beschrieben. Sie hat gesagt, die Hingabe ist die Preisgabe des Stehens in sich selbst. Hingabe und für den anderen sein heißt, dass man sich nicht selber zum Maß und Mittelpunkt des Lebens macht. Und das ist auch die Frage dann in Bezug auf die Vollendung und das Ziel. Bin ich bereit, mich dem auch ganz hinzugeben und in dieser Welt, nachdem ich vom Bibellesen, Gebet und Gottesdienst her komme, in dieser Welt hinein das zu leben, was wir vom Ende her verstanden haben, von der Vollendung verstanden haben? Oder geht meine ganze Kraft und meine ganze Hingabe im Endeffekt, was weiß ich, wohin? Da muss man sich nicht wundern, wenn, also Pastoren sind ja ausgenommen, wenn man sich voll und ganz in seinem Job irgendwie dann verausgabt und sich am Ende wundert, dass irgendwie das Glaubenslicht dann irgendwie so merkwürdig anfängt zu flackern. Macht euch keine Sorgen, bei Pastoren geht das auch. Also wenn man die Arbeit zum Götzen macht. Aber wir sind, und das ist der, eben dieser vierte Weg, wir sind eingeladen, in dieser Welt als hingegebene Menschen zu leben. Das zu leben, was wir vom Ziel her entdeckt haben. Was ist, wenn ich einen Tag nicht Bibel lese? Einen Tag nicht bete, einen Sonntag nicht zum Gottesdienst gehe, geht dann die Welt unter? Nein. Aber mich hat mal eine Geschichte sehr, sehr beeindruckt. Und Jeduhin Menuhin, der große Virtuose an der Geige, wurde mal irgendwie gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Geige üben? Weil er so virtuos war. Müssen Sie das jeden Tag machen? Nö, sagt er, jeden Tag muss ich nicht üben. Ist nur so, wenn ich einen Tag nicht übe, dann hört es der liebe Gott. Wenn ich zwei Tage nicht übe, dann höre ich selber es schon. Wenn ich drei Tage lang nicht übe, dann hören es meine Zuhörer. Ja, da verändert sich etwas, wenn wir eben nicht mehr das tun, was unsere Lampen mit Öl füllt. Es war einmal ein Schüler, der ging zu seinem Rabbi und fragte: Du Rabbi, wie kann ich sicherstellen, dass ich das Himmelreich ererbe? Und der Rabbi antwortete ihm und sagt: Es ist ganz einfach. Du musst am Tag, bevor du stirbst, Buße tun. Sagte. Und dann überlegte er ein bisschen und sagte, also ich weiß doch gar nicht, wann ich sterbe und es kann doch eigentlich jeden Tag sein. Also da hast du recht. Und das ist das. Auch Buße tun ist ja eben nicht dieses sich züchtigen und so, sondern jeden Tag neu umkehren, neu denken. Jeden Tag neu sich auf das einlassen, was von Gott herkommt. Männer und Frauen Gottes erkennt man auch daran, dass sie auch eine Richtung ändern können. Es sind keine Sturköpfe, die alles durchziehen, sondern die merken auf einmal, es hat sich was getan, es hat sich was geändert und sie bleiben beweglich. Diese Geschichte, die Jesus erzählt hier von diesen 10 Jungfrauen, ist eine Geschichte, die eben uns mit hineinnehmen will in diesen Gedanken, dass wir vom Ziel her als Christen leben sollen. Weil das Ziel ist klar. Das Ziel ist klar. Und ich glaube und bin gewiss, dass nichts und niemand dich und mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Das ist klar. Aber Christsein heißt auch, auf diesem Weg zum Ziel oder auf dem Weg, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir werden im nächsten Jahr uns auch mal Gedanken machen über die 3 Anfänge im Glauben, um die es geht. Aber das hat dann damit was zu tun, das Ziel auf dem Weg nicht aus den Augen zu verlieren. Weil sonst könnte es auf einmal schwierig werden. Mit diesem Öl in unseren Lampen. Wisst ihr, ich glaube, und es gibt Leute, die glauben das anders, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube schon, dass das nicht geht, dass ich mein Öl mit jemandem teilen kann oder Janosch, du dein Öl mit mir teilen kannst. Das geht nicht. Aber sollte es wirklich dazu kommen, dass ich im Dunkeln tappe und meine Lampe erloschen ist, das kommt manchmal vor, Bernhard, dann ist das wahr, was du gesagt hast und wovon du ein Zeugnis gegeben hast. Ich glaube daran, dass mein Herr dann kommt und meine Lampe wieder auffüllen wird. So ist er. So ist er. Und niemals werde ich dann leichtfertig sagen, dann können wir das ja rausschneiden aus der Bibel. Bloß nicht. Bloß nicht. Denn diese Welt braucht Menschen, die nochmal anders auf diese Welt blicken. Vom Ziel her, was gesetzt ist. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der da war und der da ist und der wiederkommen wird. Amen.